Rising Darts, der Podcast zum Besserwerden.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rising Darts. Gerade hat Michael van Gerwen in der Pressekonferenz gesagt, dass die PDC aufhören soll, Littler wie ein Kind zu behandeln. Grund war, er kam 40 Minuten zu spät zur Premier League-Vorstellung. Denn heute ist Donnerstag, wo wir gerade aufnehmen und der erste Premier League-Spieltag steht an. Und ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, der sich darauf freut, sondern bestimmt auch mein Gast heute, der liebe Steffen Haag. Hi Steffen, cool, dass du dabei bist.
Ja, moin. Ja, Premier League wird heute spannend. Erster Spieltag, mal sehen, was passiert.
Ja, bist du selber auch quasi heute dabei beim Gucken, ja?
Na, natürlich. Der erste Tag ist immer der spannendste.
Genau, Premier League ist vielleicht auch so ein Format, bei mir war jedenfalls so die letzten Jahre, wo es so ein bisschen ermüdend wird mit den Wochen, weil man immer die gleichen Spiele sieht und eigentlich immer so der Start und das Ende das Spannendste ist. Vielleicht kannst du ja den Leuten erstmal, den Zuhörern, ein paar Worte über dich sagen, bevor wir dann einsteigen so in die verschiedenen Themen. Vielleicht so ein bisschen dein Werdegang im Dart bisher, wie du dazu überhaupt gekommen bist, dass du auch auf Turnieren immer unterwegs bist und genau so ein bisschen dein Level, was du aktuell so im Durchschnitt spielst.
Ja, gut, von daher angefangen mit Dart spielen. Wie jeder andere auch eigentlich zu Hause irgendwo E-Dart-Board hingehangen, paar Pfeile drauf geworfen, dass es schön daddelt, der ganze Kram, und ja, dann ging das halt weiter, ne? Dann hast du probiert, auf Automaten zu werfen, wie das halt ist, und ja, dann blieb der Weg nicht aus dem Stil-Dart. Und das macht Glück jetzt, warte mal, muss mal überlegen, Corona kam ja dazwischen, oh Gott, oh Gott. Ah, ein paar Jährchen sind das schon jetzt mit. Ja, 8 Jahre müssten das jetzt sein, seit dem ersten Sieg in Rathenow. Ja. Jetzt
Da
mit
geht's schnell.
43 kommt man ja auch in das perfekte Alter zum Dartspielen, ne?
Genau, so ist es. Das ist ja auch das Schöne überhaupt, finde ich, an unserem Sport, dass man eigentlich egal in welchem Alter noch mal richtig angreifen kann. Und vielleicht kannst du ja auch ein bisschen was sagen. Ihr habt ja auch den Verein in Pritzwalk. Für die Leute, die es nicht kennen, auch, was seid ihr so 100 Kilometer von Berlin entfernt? Kommt das hin?
Ja, du kommst so ungefähr hin. Also wie gesagt, wir sind in Pritzwalk ansässig, der Dartverein, Pritzwalker Dartclub. Ja, der existiert jetzt seit einem Jahr. Hatten jetzt auch letzten Sonntag ein Spendenturnier schon ausgerichtet für eine Grundschule da in Pritzwalk. Und ja, wir sitzen genau in der Mitte zwischen Hamburg und Berlin. Also 130 Kilometer nach Hamburg, 130 Kilometer nach Berlin. Haben, ja, im Aufbau 2 Mannschaften zur Liga und so weiter. Also, und im Vereinswesen, wir sind momentan, glaube ich, der größte Verein in Land Brandenburg in Sachen Darts, also eigenständig Darts mit 54 Mitgliedern.
Wahnsinn, vor allem nach einem Jahr eigentlich nur Aufbauzeit. Das ist natürlich eine immense Anzahl an Leuten, die da mit Herzblut dabei sind. Spricht auch für den Hype, den es in Deutschland momentan hat, ne? Also Wahnsinn.
Ja, also das ist kolossal, was da passiert. Wenn ich dran denke, wir haben da angefangen. Also ich bin erste Mitglied, der nicht Gründungsmitglied wurde. Also ich bin der 9. im Bunde. Und das ging von vornherein gleich. Zack, zack, das wurde ein Raum organisiert. Da wurde, gut, ich habe die Erstausstattung dann schnell mit reingeworfen, weil man hat sich ja über die Jahre ein bisschen was angesammelt. Da konnten wir innerhalb von 10 Stunden waren wir halt eben ligafähig, sag ich mal so. Ne? Also wir hatten 3 Boards an der Wand, wir konnten da anfangen mit Training, dass man das anbieten konnte und so weiter.
Ja, cool.
Wurde auch gut angenommen. Also das ist ruckzuck gelaufen.
Ja, 54 ist schon eine ordentliche Hausnummer an Leuten, die dann auch regelmäßig kommen. Vielleicht kannst du deinen Leuten mal so ein bisschen erzählen, wie deine Turnierhistorie so ein bisschen aussah. Du bist ja auch viel unterwegs und bekannter Gesicht und bekannter Name in der Szene so in Brandenburg. Ja, vielleicht kannst du ein bisschen sagen, auch wo bisher so die Höhepunkte lagen, auch was den Average angeht, vielleicht mal so ein bisschen, was bisher so die besten Momente in deiner Laufbahn waren.
Gut, also wie gesagt, die Turniere, die Anfänge hat es gegeben damals in Rathenow. Die waren die ersten hier, Rathenow im Havelland, waren die ersten in Nordbrandenburg, die Silder-Turniere angeboten haben. Das ist bis heute sozusagen meine Wohnstube. Das freut mich jedes Mal, wenn ich da wieder hinkommen kann. Ansonsten in Mecklenburg ein paar Vereine abgegrast, wo dann Turniere gespielt wurden, wo man dann auch mal mitspielen konnte. Einige davon existieren nicht mehr, die haben Corona nicht überlebt. Daraus sind dann andere Vereine entstanden. Ja, gut, die Anfangszeit war so, da bist du auf ein Turnier gefahren, da hat einen guten 60er gespielt. Ja, und damit hast du dann auch Turniere gewinnen können. Also wenn ich daran denke, das erste Mal bin ich nach Rathenow gefahren, da habe ich das Ding auch gleich in der Tasche gehabt. Oder so wie Moras, dann bist du da von 40 Spielern auf dem dritten, die gucken dir alle an, wo kommst du überhaupt her, von welcher Kuhbleke, ne? Was, da könnt ihr Dart spielen in Nordbrandenburg. Und ja, dann, wie gesagt, alles abgegrast, was zu machen war in Mecklenburg. Da die Rangliste mitgespielt, auch ohne Punkte und so weiter, ne? Weil da hast du ja als Mecklenburger, kriegst du ja keine Punkte angerechnet. Weil wenn du nicht im Mecklenburger Verein bist, da einige Turniere mitgenommen, immer stetig weiter. Also momentan, ja, wo stehe ich in meinem Level? Das ist, ich sag mal, immer noch bei guten Spielen durchgehend. Eine 60 ist immer drin. Also, wie gesagt, zwischen 55, 65 pegelt sich das irgendwo ein. Und der Ausschlag nach oben, gut, mal ein 13-Dart dabei, mal ein 14-Dart dabei und so was. Ne? Das ist dann, weil man streut da mal eine 180 mit drin irgendwo, das sind ein bisschen Jubel mit drin ist. Gut. Selbst das Niveau habe ich über Jahre jetzt eigentlich halten können, dass es dann mal geht's runter, mal geht's rauf, kennt jeder. Also quasi so Durchschnitt von 60 bis 70, irgendwo dazwischen fällt man rein.
Ich finde nur interessant, was du gesagt hast, dass man am Anfang damit noch Turniere gewinnen konnte. Das ist doch was, was ich selber doll bemerkt habe. Ich habe ja auch einige schon gespielt vor der Corona-Zeit und in Corona dann so ein bisschen die Sache vernachlässigt in den Zeiten, auch mein eigenes Training. Aber davor war das so, selbst in Berlin bei manchen Locations, dass man wirklich, wenn man eine 60 gespielt hat über einen Abend, immer gut dabei war. Und jetzt ist es ja teilweise echt so, durch diesen Hype, der passiert ist und gerade was in Deutschland sich auch entwickelt hat, dass du ja eigentlich bei jedem Turnier, egal wo du hinfährst, irgendwo immer zwei, drei Spieler dabei hast, die eine 80 spielen fast, ne? Also es ist wirklich krass, was da passiert ist.
Also, Niveau ist echt gestiegen. Ja, wenn ich dran denke, ich glaube, das erste Mal, wo wir uns kennengelernt haben, auf dem Turnier in Rathenow, das war ja auch, da warst du unter den besten sechs oder vier sogar gekommen am Ende, ne? Und da hast du die Möglichkeit gehabt, wenn du 60 spielst, das Turnier zu gewinnen. So, heutzutage musst du 70 aufwärts spielen. Ich sag bloß, wenn du dann so wie Steini und so weiter siehst, ne, bei der Wittstocker, der spielt ohne Probleme nur 70 durchgehen, ne? Das ist kein Problem. Oder die Luko-Brüder, die hauen dir da was um die Ohren. Ich selber hab das, ihr habt den Rate nur bei einem Turnier, ich hab mich umgedreht, hab Tom Hammermeister gratuliert, hab mich bedankt für die Lehrstunde, weil ich nicht ein Dart auf Doppel gekriegt habe. Oder will schon mal heißen. Und das war echt klasse. Das Niveau ist richtig derbe nach oben geschnellt. Innerhalb von kurzer Zeit. Also die letzten 3 Jahre ist das wirklich max, also auf Maximum in geschossen, das ist ja, also ich warte darauf, dass der erste mal neun Data wirft in der Liga, so nach dem Motto.
Ja, das sind große Momente. René zum Beispiel, René Steinauer, den du gerade angesprochen hast, mit dem ihr als Zuhörer auch schon eine Folge hören konntet, der hat neulich fast einen kassiert auf dem Turnier hier oben im Norden. Da hat der Gegner die Doppel-12 ganz knapp verpasst. Also es ist tatsächlich nah dran, ne, dass der ein oder andere so doll dann seine Highlights einstreut. Und man sieht es ja auch in der gesamten PDC mittlerweile. Wir haben jetzt, glaube ich, 12 Tourkarten-Holder. Haben jetzt durch die Q-School wieder einige dazu bekommen. Also Deutschland ist auch so stark vertreten im Profibereich wie nie zuvor. Und ich denke, dass das so weiterhin wird. Also, wenn ich das so sehe, was auf den Turnieren abläuft, da ist so viel Potenzial, was nachkommt, das wird echt spannend werden. Da werden wir beide mit einer 60 echt schwer haben. Da müssen wir uns auch mitentwickeln.
Ja, man muss dranbleiben. Also Training, Training, Training. Was anderes nützt da nicht, dass man da irgendwo ein bisschen hinterherkommt. Ne? Und vor allem ist Spielpraxis. Du musst wirklich zusehen. So wie jetzt, wir spielen Liga am Pritzwalk mit zwei Mannschaften. Ja, da haben wir jetzt 18 Mann drin in den zwei Mannschaften, dass wir uns da halt in der freien Stil-Liga da bewegen können. Problem ist aber, wir hätten noch Potenzial für weitere drei Mannschaften. Aber die kriegst du nirgendwo gemeldet. Wir machen jetzt schon unsere, also in Planung ist, eine eigene Rangliste in der Prignitz zu führen. Dazu ist jeder, der in der Prignitz wohnhaft ist, herzlich so eingeladen. Das wird 4 Termine geben bei uns im Pritzwalk, wird nur bekannt gegeben auf Homepage und Social Media beim Pritzwalker Dart Club, wann das passiert. Dass unsere Leute, die keine Spielpraxis sammeln können in Liga oder so weiter, dass die endlich Spielpraxis kriegen, dass wir unsere. Also quasi aufgebaut ist wie die Landes, wie die, ja, wie die Rangliste, die Landesrangliste aufgebaut ist und halt eben nur für die Prignitz ist, ne?
Ein cooles Projekt. Wir werden mal auch in die Beschreibung hier, egal wo ihr gerade hört, den Link zu deinem Instagram-Profil immer mit drin hängen und auch immer von eurem Verein, dass Leute, die jetzt aus der Region kommen, auch direkt eine Anlaufstelle haben. Genau, und auf jeden Fall der richtige Weg, da in eigene Ranglisten und so zu gehen, weil mittlerweile ist so ein Bedarf da an Turnieren. Man sieht ja auch, wie schnell die immer voll sind, die Anmeldungen bei
Ja.
2K und Co. Das ist echt extrem. Und du hast jetzt Training schon angesprochen. Das wäre mal so ein Aspekt, der mich und bestimmt auch viele andere sehr interessieren würde. Wie sieht es bei dir aus, trainingsmäßig? Wie viel Zeit investierst du und wie trainierst
Boah, ich bin eine faule Socke in dem Sinne. Also
du?
ich sehe zu, dass ich einmal eine Woche im Verein bin, dass man halt diese 1 zu 1 hat immer, ne, oder halt auch mal ein Doppeltraining machen kann. Also zeitmäßig versuche ich das also, dass ich einmal eine Woche im Verein bin. Ansonsten abends hier am Board zu Hause eine Stunde, 2 Stunden. Wenn dann Zeit für ist, Familie ist ja auch immer noch und alles. Das, also wie gesagt, das ist ein bisschen schwierig, da die Zeit zu finden für. Mal intensiver, mal nicht so intensiv. Und je nachdem, wo wieder innere Schweinehund gerade ist, ne, dann stellt man sich da ran und dann wirft man da halt. Also als Trainingsspiel, klassische 501 runter, mache ich nicht mehr. Ich spiele meine 170, zwecks den schnellen Weg zum Checkout, ne? Und bei 170 alles über 9 Darts ist schlecht. Wenn man da mehr als 9 Darts für braucht zum Checken, dann ist das ganz mies, weil das bedeutet ja, dass du im ganzen Spiel 30 Darts brauchst, sozusagen, ne? Also, ich sehe zu, dass ich mein Spiel so gehalten kriege, dass ich mit 21 bis 24 Darts dazu kriege im Normalfalle. Also hier die Bob's 27 und so weiter, auch tolle Trainingsspiele. Meistens so noch round the clock, ne, auf Singlefeld, Doppelfeld, Trippelfeld. Oder mal eine Runde Cricket mit den Nachbarn spielen oder so, da geht ja auch alles.
Ja, und die 170 spielst du dann quasi, wenn du nach 9 Darts nicht geschafft hast, fängst du wieder bei 170 an oder machst du da noch irgendeine Steigerung mit rein oder wie spielst du das?
Die 170 einfach nehmen als Anfangs Score und dann halt runter, ne? Also wenn es klappt, dann macht man es auch mit 3 Pfeile oder halt eben. Also für mich jetzt mein persönlicher Anspruch ist, maximal 9 Pfeile zu brauchen. Und dann fang ich halt nochmal von vorne an, ne, mit der 170, weil du klammerst dich sonst zu doll fest, oben im Madhouse näher anzukommen oder so. Das muss nicht sein für den Kopf.
Ja, ne, auf jeden Fall. Auf jeden Fall spannend. Darum soll es ja hier auch in dem Podcast immer wieder gehen, dass jeder irgendwie auch bei anderen hört, wie sie es machen und sich vielleicht auch ein bisschen was abgucken kann oder neue Impulse bekommt. Wie ist denn deine Entwicklung? Ist ja, wie gesagt, zum 60er stabil zu werden, ist ja was für viele schon in der Hobby-Szene durchaus erstrebenswert ist. Also, ihr habt natürlich auch in Deutschland viele, die noch drüber spielen, aber ich spiele auch so eine 60 jetzt mittlerweile und es gibt ja viele, die man damit schon so schlagen kann auf Turnieren. Also viele würden sagen, wenn sie eine 60 stabil spielen, sind sie zufrieden. Hast du da irgendwelche, ja, sag mal, Tipps oder irgendwelche Inspirationen für Leute, die zuhören und sagen, ich würde es auch gerne schaffen, auf dieses Niveau zu kommen, was sie vielleicht machen können, auch was vielleicht in der Birne passieren muss? Das ist ja ein sehr kopflastiger Sport, um dann auch abzuliefern.
Also, ich kann nur eins empfehlen, und das ist nicht auf den Gegner zu achten. Das sage ich auch meinen Mitspielern im Verein und so weiter. Spielt das Board, spielt euer Spiel, guckt nicht auf die Punkte vom Gegner, guckt da einfach nicht hin und dann, dass man dieses Gefühl kriegt, man muss hinterher oder man muss, ne, diese müssen, diesen inneren Druck aufbauen. Das ist einfach fatal, gerade wenn du dann, weil du schaffst es ja gar nicht abzurufen mit dem Moment. Wenn du dann locker leicht dein Spiel durchzocken kannst, dann hast du auch keine Probleme, da irgendwo mal einen stärkeren Gegner zu spielen. Ich habe auch schon ein Spiel gewonnen in Wittstock beim Turnier gegen einen Berliner Erstligaspieler oder Bundesligaspieler, ne? Wenn du darfst nicht hingucken, was der macht. Du musst dein Spiel durchziehen und dann guckt der ja, was du machst. Dann wirfst du da halt mal das Spiel mal 140 nacheinander und dann denkt er sich, oh Scheiße, hier muss ich mir doch ein bisschen anstrengen und dann macht er seine Fehler, weil da lebt er vom Fehler der anderen. Ne? Das ist ja halt, das führt dich zum Sieg. Die anderen müssen Fehler machen und du darfst nur dein einziges Spiel machen.
Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Faktor. Ich kenne doch von mir selber, dass ich immer in Turniersituationen oder selbst beim Training immer die besten Spiele mache, wenn ich in so einen Flow reinkomme, wo ich gar nicht mehr drüber nachdenke, über das nächste Leg oder wie es gerade steht oder sonst was, sondern einfach nur die 3 Pfeile in der Hand und die dahin bringen, wo ich sie hinhaben will. Und das ist, glaube ich, auch das, was du meinst, dass man einfach komplett selber fokussiert ist und nicht auf diese ganzen Nebenfaktoren wie den Gegner, wie gerade irgendwelche Geräusche im Hintergrund, wie wo stehe ich gerade im Turnier, wie viel Preise habe ich schon, wann muss ich nach Hause fahren, all diese Sachen, dass man das irgendwie schafft, das auszublenden, ne?
Ja, also das ist auch das Wichtigste, was man machen muss. Du musst eine klare Birne dabei haben, weil das sind bei dem Spiel ist wirklich 90% mental und 10% Kopf. Körperlich ist egal, da kann sonst wie was stehen für einen Hämpfling, auf gut Deutsch gesagt, oder sonst was. Es ist egal, das geht einfach und allein nur vom Kopf. Und halt, wie gesagt, das Training, dass du den richtigen Moment hast, um den Pfeil loszulassen. Und wenn du dich unter Druck setzt, dann schaffst du diesen Moment einfach nicht. Und das ist halt das Problem, was viele haben. Die gucken drauf, oh, der hat mir gerade eine 100 verpasst. Ich muss ja mit einer 100 gegenhalten. Quatsch. Hinstellen, fokussieren, spielen. So wie du gesagt hast, dein Flow finden, in den Tunnel kommen und dadurch halt eben dein Spiel machen. Lass den Gegner außen vor. Ja, wenn er halt checkt, ist das eben so. Und wenn man verliert, dreht man sich um, gratuliert und dann ist gut, geht man vom Board weg, ist ein bisschen bockig vielleicht oder so, dass es nicht geklappt hat. Dann nimmt man halt das nächste Turnier. Also immer dranbleiben. Das ist das Wichtigste. Wieder aufsteigen auf Pferd, wenn man runtergefallen ist und weitermachen. Das ist das Wichtigste überhaupt.
Ich habe gesehen, bei dir auf deinem Instagram-Account, wenn ich richtig geguckt habe, dass du diese Dartschuhe, die vor kurzem rausgekommen sind, trägst. Habe ich das richtig gesehen?
Ja, also die Triple 20, die Schuhe,
Hm.
die habe ich an den Füßen. Das ist auch so eine Kopfsache. Man braucht sie nicht unbedingt.
Hm.
Ja, aber wie gesagt, ich stelle mich ans Board. Ich habe jedes Mal die gleiche Position. An vielen Spielstätten hast du auch, dass die Parkettboden haben oder sowas, ne? Dann hast du genau die Fuge, an der du stehst, damit du jedes Mal gleich stehst. Du hast eine Markierung am Fuß, wo du dich hinstellen kannst. Also ist schon eine feine Sache. Ist einfach nur was für den Kopf. In dem Sinne, für mich jetzt, ne? Können
Nee, weil ich
andere anders drüber denken.
finde das durchaus interessant, weil ich habe davon quasi gehört und diese Schuhe gesehen, für die, die bisher vielleicht noch nicht mitbekommen haben, da gibt es so ein Unternehmen aus Deutschland, was das patentieren lassen hat, so ein Schuh, wo du, ich glaube, drei verschiedene Kanten
Genau.
hast, ne, wo du dann quasi immer genau an der Kante gerade am Oki stehen kannst. Und ich habe bisher noch mit niemandem gesprochen, der die ausgetestet hat, deshalb durchaus spannend. Also du sagst, stehst du seitlich oder wie stehst du am Board?
Ne, ich habe den Fuß auf 45 Grad.
Hm?
Also wie gesagt, du hast diese drei Kanten. Du hast einmal komplett frontal, dann 90 Grad und 45 Grad. Und ich stelle mich jedes Mal so 45 Grad mit meinem Fuß.
Hm?
Und hab dann auch, wie gesagt, da sind kleine Markierungen dran, dass du am Oki oder halt eben eine Fuge am Fußboden oder so hast, wo du dann immer gleich stehst. Also brauchst du dir keinen Kopf machen, ich stehe 20 Zentimeter so viel rüber oder 5 Zentimeter da lang oder so. Ne? Das fällt einfach dadurch weg. Du
Hm.
stehst immer gleich und kannst dich dadurch auf deinen Wurf konzentrieren. Also wie gesagt, ist einfach nur eine Kopfsache. Wenn ich mit normalen Straßenschuhen bloß ein paar Darts bei habe und dann spielt man so, geht genauso gut in dem Sinne. Ne? Aber das ist wirklich Kopfsache, du guckst runter, du stehst plan auf dem Fußboden, alles, also ich hab das so drin, erst kommt der Stand und dann kommt der Wurf. Und wenn du vernünftig stehst, dann triffst du auch. Also das ist ganz einfach, wenn man Bullshooter oder sowas spielt am E-Automaten, also ganz, ganz doll zu merken. Wenn
Ja,
du, wenn du den
spannend.
Stand ver wenn du den Stand veränderst, ver verändert sich auch dein Wurfbild. Und so stehst du mit den Schuhen, das ist mein Gefühl, stehst du immer gleich. Also die Dinger waren damals noch erschwinglich, die sind da jetzt wirklich durch die Decke gegangen mit dem Preis. Aber gut, eine Anschaffung ist es, halt, klar. Eine Überlegung ist es halt wert, sich die anzuschaffen.
Ja, ich finde doch einfach spannend, sage ich mal, weil das ja auch für den Dartsport generell gilt, dass sich alles immer mehr professionalisiert, ne? Der Markt wird immer größer auch und dementsprechend auch so eine Sachen immer mehr so in den Fokus drücken, was ja auch was Cooles ist, so dass man immer mehr Optionen auch einfach hat, als Spieler Sachen auszuprobieren und dann zu gucken, was für einen selbst funktioniert. Von daher spannend auf jeden Fall, kann sich ja der eine oder andere, der das interessant findet, mal angucken. Und liebe Grüße an die Jungs und Mädels, die das Unternehmen führen auf jeden Fall. Habt ihr auf jeden Fall was gemacht, was, glaube ich, viel Publikum finden wird. Was mich interessieren würde, Steffen, wenn du selber jetzt sagen müsstest über dein Spiel, was ist deine größte Schwachstelle?
Oh, meine große Schwachstelle. So ein bisschen im Boardmanagement, ne? Also dieses schnell wechseln auf dem anderen. Ich bin zu festgelegt auf meinen Weg. Ich habe das nicht mehr vernachlässigt. Also ich bin bei einer 2 Meter Körpergröße, bin ich natürlich Topspieler. Das bleibt ja nicht aus. Und ich habe das vernachlässigt, halt den 16er Weg zu trainieren. Und das ist halt dann so eine kleine Schwachstelle. Und da muss man dran arbeiten. Aber wie gesagt, das ist halt dann auch der Schweinehund. Meine Schwachstelle ist, wie gesagt, so ein bisschen das Boardmanagement, dass man wirklich dahin geht, wo man hin muss mit dem Pfeil. Dass man flexibel ist auf dem Board, ne? Mit den ganzen Finishwegen und so weiter.
Aber ich kenne es selber von mir ähnlich. Also, ich spiele auch Tops und Doppel-10 vor allem. Bei mir ist auch Doppel-10 das mit Abstand stärkste Doppel, worüber ich am meisten Lecks ausmache. Und ich habe auch mit Doppel-16, Doppel-8 so meine Probleme immer wieder. Stell mir so ja lieber dann eigentlich Doppel-14 oder Doppel-18. Bin auch Linkshänder. Dementsprechend sind die Wege manchmal auch eh noch. Die Doppel-10 kennt man ja von vielen Linkshändern auch auf der Tour, dass sie das gerne spielen. Aber ist halt immer so ein Thema. Gerade Doppel-16 kommt man doch öfter mal drauf raus, wo man auch dann überlegen kann, durchaus das mal im Training gesondert zu trainieren. Ne? Also ich mache es jetzt ab und an mal, dass ich so am Ende des Trainings einfach sage, komm, nochmal 30 bis 50 Pfeile einfach rauf aufs Doppel, dass man das irgendwie überhaupt mit drin hat. Weil ansonsten hast du, wie du gerade gesagt hast, kommst du in wichtigen Momenten mal da irgendwo raus, weil du nicht anders stellen kannst. Und dann merkst du ja auch alleine schon im eigenen Kopf, dass du jetzt weißt, oh, jetzt werfe ich auf den Doppel, was ich nicht so sicher treffe. Und das ist ja das eigentliche Hauptproblem, dass das im Kopf diesen Schalter hebt, ne?
Ja, das ist ein Problem. Genau der Kopf. Das ist bei mir nämlich genauso. Wie gesagt, also Tops, Doppel-10, Doppel-5, kein Thema. Doppel-18 funktioniert, Doppel-12. Also teilweise in meinem Spielaufbau versuche ich das sehr zu meiden, dass da über 16 zu gehen. Wie der Teufel, bei Wasser halt. Ne? Da versuche ich dann eher doch auf 36 rauszukommen als auf 32. Und ja, gut, aber funktioniert auch.
Ja, am Ende, wer checkt, hat recht, ja, das kennen wir alle.
Genau, wer checkt, hat recht.
Und daher, was ist denn für dich, weil wir Premier League auch am Anfang kurz angesprochen haben, wer ist von der Profitour dein Lieblingsspieler oder deine Lieblingsspieler, je nachdem?
Also die letzten Jahre generell, seitdem ich das oben ein bisschen verfolge bei der PSC, ist es James Wade. Spielt keinen riesen Average, sonst wie was, schafft es aber mit seiner durchschnittlich 96, weil er spielt. Sein Spiel zu machen, ganze Turniere zu gewinnen oder weit zu kommen, mit dieser stoischen Art und Weise. Ne? Er spielt seinen Tops, Doppel-10, funktioniert das nicht, überwirft er sogar und stellt es beiseite. Also wie gesagt, dieses stoische, ja, gut, er kriegt das beste Beispiel finde ich immer, er kriegt einen neuen Data verabreicht, ja, schüttelt die Hand oder geht weiter. Ne? Also da flippt er nicht aus oder sonst was. Oder wenn er selber mal einen neuen Data wirft, den siehst du das nicht an. Also das ist für mich so ein richtig mentales Wunder in dem Moment, weil der zieht halt so durch, ne? Hat zwar auch seine Eskapaden so ein bisschen, aber. Und vom Spiel her, was mir richtig gut gefällt, ist Luke Humphreys. Also, da kommt auch kein Luke Littler ran oder sonst wie was. Also, was der spielt, der Bengel, was Luke Humphreys da abzieht, ist wie vom anderen Stern. Du guckst einfach nur gerne zu. Gibt Spiele, wo er versaut, aber meistens kriegt er doch durchgezogen. Aber, und das mit einem Niveau, gut ab. Also, echt klasse.
Ja, hat er auch jetzt wieder das Masters-Turnier gewonnen, das neue Major. Und ist auch, muss ich sagen, hat so eine gewisse Leichtigkeit immer in seinem Wurf. Und er sieht immer so aus, als wenn er das so gerade ganz entspannt nebenbei rausschüttet aus dem Arm. Und
Ja.
James Wade finde ich echt interessant, weil da gibt's wenige, glaube ich, die den nennen würden. Er ist ja immer so ein bisschen unterm Radar. Ich finde es auch ganz cool bei ihm, weil man muss sagen, oder man muss es auf jeden Fall respektieren, ob man ihn jetzt mag oder nicht, dass er ja seit 20 Jahren immer dieses Niveau spielt, dass es das immer Top 32 ist, meistens sogar Top 16. Und das soll schon was heißen. Also da sammelst du wirklich jedes Jahr deine Halbfinals und Viertelfinals bei großen Turnieren und teilweise ja auch Siege. Ich glaube, er hat 10 Major-Siege insgesamt. Also das ist schon eine ordentliche Leistung, ähnlich wie einer meiner Lieblingsspieler, Steve Beaton, der jetzt ja leider aufgehört hat. Der auch so ein Spieler war, der immer unterm Radar war so ein bisschen, eigentlich nie die großen Titel gewonnen hat, aber trotzdem immer in der Top 32 stand über 20 Jahre hinweg. Und das spricht eben für ein insgesamt immer hochwertiges Niveau. Da hast du nie mal 3 Monate, wo du nichts triffst.
Ja, also Steve Beaton war ja schon mal Weltmeister, ne? Auch wenn das nur jetzt bei der BDO war, aber er war Weltmeister. Der Bronze-Donis. Auch von der Spielweise ruhig, gelassen, lässt sich gar nicht irgendwie großartig aus der Ruhe bringen. Ja, schade, dass er jetzt von der Tour runter ist. Na gut, aber sei ihm gegönnt mit über 60, ne? Man darf auch mal in den Ruhestand gehen.
Ja, ist ja auch, wie gesagt, das ist ja einfach auch das Geile an unserem Sport, dass man überhaupt in dem Alter noch auf dem absoluten Profiniveau spielen kann. Ne? Das ist schon, wenn wir uns Paul Lim angucken, aus dem asiatischen Raum, ne? Der war jetzt bei der WDF-Weltmeisterschaft im Finale. Hat da zwar eine Abreibung bekommen, aber der Mann ist 71, glaube ich, und steht da noch im Finale und spielt da noch etliche Legs auf einem wirklich sehr guten Niveau, also immer noch eine 80 bis 85. Das ist schon cool, ne? Da gibt es eigentlich nicht viele Sportarten, wo du sagst, mit 71 kannst du noch die neuen Profis ärgern.
Nee, also das ist wirklich so. Und vor allem ist ja gerade auch so für uns im Hobbybereich das Wichtigste, du hast ein Turnier auf dem Samstag, Sonntag und du kannst montags zur Arbeit gehen, ohne dass dir die Knochen wehtun oder du irgendwie blaue Flecken hast, weil dir irgendeiner gegen Schienbein getreten hat auf dem Fußballplatz und so weiter. Ne? Das ist das Gute an diesem Sport. Du hast einen sportlichen Wettkampf, der wirklich auf ganz hohem Niveau getragen wird, momentan hier bei uns ja auch in der Gegend. Und du hast da halt eben dieses Körperliche nicht so. Du 8 Stunden Turnierverlauf, das geht auch um den Körper in dem Moment, aber man ist halt nicht, dass man da grün und blau geschlagen ist, wie auf dem Fußballfeld, ne?
Ja, das ist generell auch. Ich habe damals mit Fußball mit 18 aufgehört, weil ich auch Angst hatte um meine Knie. Und wenn man dann noch selbstständige Projekte macht und so weiter, dann ist es ja mit Verletzungspausen noch schlimmer. Deshalb, auf jeden Fall ist das ein Vorteil von dem Sport, dass man sagt, das Verletzungsrisiko ist in einem moderaten Bereich. So, du musst nicht einplanen, dass dein Kreuzband reißt innerhalb der nächsten 10 Jahre, wie es ja beim Fußball auf jeden Fall ist auf der Amateurebene.
Ja, also vom Gewaltpotenzial her so unter den Spielern und so weiter. Denn du hast die gegnerische Mannschaft. Wie gesagt, an Bord wird sich das die geben und hinterher wird sie umgedreht, Hand gegeben und dann wird dann weiter gefeiert. Also das ist vom Zusammenhalt, was wir jetzt so bei uns hier auch, du spielst ja selber Liga. Du wirst ja selber, du kommst dahin bei der anderen Mannschaft, das funktioniert. Man hat sie noch nie gesehen im Leben teilweise und man kommt gut miteinander aus, weil diese einfach verbindet. Und du wirklich, du gehst an Oki, da ist mein Gegner und du gehst weg vom Oki und dann geht man an Tresen zum Beispiel. Ne? Also das, also vom Feeling her ist das echt klasse mit einem Dart. Besser als manche andere Sportarten.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wie gesagt, jung und alt kommt zusammen. Ich weiß auch bei euch im Verein, glaube ich, ihr habt ja auch einen ganz jungen Spieler, ne, der schon beachtliche Leistung zeigt.
Ja, unser Damian, unser Kind. Wir sagen ja schon Next Luke Littler. Also das ist, der Junge wird jetzt im Februar, glaube ich, 10. Hat in Wittstock, was war das? Ja, da hat er also die Loser-Runde gewonnen. Als Neunjähriger. In Rathenow ist er angetreten. Da ist er im Viertelfinale ist er rausgegangen. Also wie gesagt, er war von uns Pritzbalkern am weitesten gekommen. Er hat
Schon
auch
Wahnsinn.
Leute rausgenommen, so wie hier Jens Pega und so weiter, was für ja auch Ligaspieler sind, die hat er rausgenommen, eiskalt. Also das ist, also er hat gegen Mo, ja, gegen Mo hat er gespielt hier von der Neustädter. Und Moritz hat er nur wirklich ein tolles Programm aufliegen, was er da hat, also was er spielen kann. Hut ab, der spielt auch eine 70 aufwärts. Und da hat unser kleiner Damian halt gegengehalten.
Ja,
Das
mit
ist
neun
einfach
ist
nur
das schon
klasse.
Wahnsinn. Ja.
Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, was der Bengel kann. Also das ist echt super. Wir stehen jedes Mal da und ja, sind begeistert, wenn wir spielen, sind gegen andere. Und wenn wir im Verein gegen ihn spielen, wir müssen uns schon ganz schön lang machen, dass wir ihn kriegen. Also das ist echt, ne?
Ja, kann man auch
Macht
hier
Spaß.
nur an der Stelle an alle, die zuhören und vielleicht entweder selber so jung sind, da werden wir wahrscheinlich nicht so viele haben, aber auch die, die vielleicht Kinder haben in dem Alter. Also, die gibt nicht zu früh eigentlich für Dart, muss man sagen. Also, man kann auch schon in dem jungen Alter sich beim Verein mal melden und mal ab und an vorbeigucken. Also, früh übt sich, kann man beim Dart auf jeden Fall sagen, weil wenn
Ja, auf jeden Fall.
diese Körper-Hirn-Koordination von Anfang an trainiert wird, dann wird man später auf jeden Fall leichter haben, da einen soliden Wurf entwickelt zu haben, eine solide Technik. Also, wer da Lust hat, auf jeden Fall den Verein in der Region aufsuchen und da einfach mal vorbeigehen, vielleicht auch mit den Kindern, ne?
Ja, wir haben jetzt bei uns im Verein, wir machen an zwei Schulen eine Dart AG. Das ist immer hier die Grundschule in Putlitz mit den ganz Kleinen. Und dann ist es die Rochhochschule in Pritzberg, die kommen dann zu uns im Vereinsheim und spielen dann da. Da sind wohl auch 12 Kinder oder was.
Na
Und
guck mal.
wenn ich mir recht entsinne, ist unsere Jugendabteilung momentan mit 14 oder 15 Kindern besetzt. Das ist, also wie gesagt, also das ist schon zu sehen, was denn die Jugend da so. Ist nicht schlecht. Also hätte man damals schon diese Möglichkeiten gehabt, zu den Zeiten Anfang 90er, wo man so da auf diesen. Das wäre schon klasse gewesen. Dann wäre der Dartsport hier in der Region auch schon weiter.
Auf jeden Fall, aber es ist auch top, wie gesagt, dass das jetzt so anläuft, dass so viele ehrenamtliche Leute, so wie bei euch jetzt ja auch im Verein, die ganze Sache voranbringen. Und man muss so sagen, ja, für Kinder, gerade jetzt Grundschulalter und so, ist das ja auch eine Top-Sache, um das Kopfrechnen einfach weiterhin drin zu behalten oder erstmal richtig zu lernen. Weil jetzt in den Zeiten mit Handy und Co. nimmt man ja gerne den bequemen Weg und beim Dart. Gerade wer mal geschrieben hat, ich weiß noch damals meine Anfangszeit im Dartpalast in Berlin, wird der eine oder andere vielleicht kennen. Da hatten sie noch keine digitalen Schreibsysteme, sondern hast du wirklich noch mit Kreide geschrieben, ganz normal. Und da kommst du dann schon ins Rechnen, wenn da die Spieler beide schnell einen Wurf haben und dann auch nicht immer nur 100 Aufnahmen haben, sondern da auch mal eine 37 und dann kommt eine 43 und dit und jenet. Und das rechnest du und schreibst parallel dann alles in einem schnellen Stil. Also da merkt man dann schon mal, dass das Kopfrechnen eine wichtige Sache ist im Dart und dass das wirklich übt.
Ja, das soll ja auch so sein. Also hauptsächlich machen wir das ja in der Grundschule zwecks diesem Matheunterricht, dass das begleitend dazu ist. Und nur nochmal zum Schreiben. Das war damals mein Ansporn, die Spiele zu gewinnen, weil wer verliert, schreibt.
Ja, das ist, glaube ich, ein großer Ansporn für viele gewesen. Ja, da wurden dann auch immer reichhaltig versucht, irgendjemand zu finden, der für einen einspringt und so. Also auch da kann man nur sagen, wer da Angst hat. Wir kennen das von einigen Leuten, die vielleicht so sagen, ich gehe nicht zum Turnier, weil ich Angst habe vorm Schreiben. Das ist tatsächlich, glaube ich, so ein Thema. Auch
Bei
da,
vielen.
ja, da braucht man, glaube ich, auch, kann man jetzt an der Stelle von uns beiden mal sagen, keine Angst haben. Wenn es denn mal langsamer ist oder so, hat da auch eigentlich jeder Verständnis. Und ansonsten sagen die Spieler auch an, was sie geworfen haben, dass man nicht so viel selber machen muss. Also ist kein Grund, nur weil man nicht so schnell ist im Rechnen, nicht zum Turnier zu gehen.
Ja, das ist überhaupt kein Problem. Also wir sind auf vielen Turnieren, wo jetzt neue Gesichter auftauchen. So wie im Wittstock beim 96er Feld und so weiter, da hast du immer ein paar neue bei. Oder demnächst ja wieder im Blumenthal, wie da stattfinden soll, was da wieder mir spricht, also wo ja schon wieder alles, die Meldeliste voll ist mit Warteliste und alles. Wer da neu ist, keine Angst haben. Den Spielern sagen, pass mal auf, ich bin hier nicht so firm drinne, sagt mir mal die geworfenen Punkte an, weil der weiß ganz genau, was er geworfen hat. Der sagt dir das an, tippst das ein im System, fertig. Also da braucht Kinder sich irgendwie hinstellen und sagen, ich kann das nicht, ich will das nicht, deswegen gehe ich nicht Dart spielen. Also das kommt von ganz alleine. Über die Jahre ist es wirklich so, wenn man halbwegs Niveau hat an Bord, da guckt man gar nicht mehr, was für Zahlen geworfen ist, da sieht man die Pfeile, die stecken da und da und da und schon tippt man die Zahl ein. Also das ist wirklich das Wurfbild, was man dann sieht, da weiß man ganz genau, was geworfen wurde. Ist natürlich wieder doof, wenn du ein Turnier hast, wie wir letzten Sonntag mit unserem Spendenturnier, da haben wir hier die Kiddies hier ab von 5, 6 Jahre mit bei. Die werfen natürlich irgendwie einen Kauderwelsch, da stehst du erstmal da als Caller und rechnest du zusammen, weil die treffen dann mal irgendwelche Sachen, die gar keinen Sinn machen, aber die treffen halt auch, ne?
Ja, das ist ja auch schon mal, das ist schon mal der erste Schritt, wenn die Scheibe schon mal getroffen wird und nicht der Surround die ganze Zeit drunter leidet. Steffen, wir sind fast schon am Ende. Was
Oha.
mich am Ende immer noch interessiert, bei jedem Gast, was sind deine persönlichen Ziele auf Dart bezogen? Gerade jetzt so, kannst du ja mal sagen, dieses Jahr und auch so in einer längeren Perspektive, gibt es da Sachen, wo du sagst, das möchte ich mitspielen, das möchte ich erreichen? Ja, gibt es irgendwelche konkreten Ziele?
Also konkrete Ziel ist, dieses Jahr wieder unsere interne Vereinsmeisterschaft zu verteidigen, die ich letztes Jahr als erster holen konnte. 25 möchte ich sie wiederholen. Das ist mit einer Priorität besetzt. Und ja, und dann die Prignitz-Rangliste mitzuspielen, dass man da dann halt eben die Chance hat auf den Kreismeistertitel. Also das wäre auch noch so Motivation für mich, da mitzumachen, dass halt dann auf jeden Fall, dass man noch um den Titel mitspielt. Und ansonsten so viel mitnehmen, wie geht, was hier in der Gegend ist, so wie Wittstock, Blumenthal, die großen Turniere, was hier anstehen, dass man da dann Präsenz zeigt für den Verein, die Werbetrommel ein bisschen rührt und halt die Liga vernünftig abschließen. Das ist auch noch so eine Priorität, die wir uns gesetzt haben. Also wir sind jetzt in der Liga auf dem 3. Platz und den wollen wir bis zum Ende behaupten, wenn nicht sogar noch verbessern.
Also du arbeitest weiter am regionalen Legendenstatus im Dart. dass dein Name als erster eingraviert wird auf die vereinsinterne Trophäe. Oder ist er jetzt ja schon immer und da soll er es quasi stehen bleiben.
Ja, also ich finde ganz gut, dass mein Skype gejagt wird bei uns im Verein. Noch müssen sie mich jagen. Wenn das Niveau besser wird, dann sieht das ja anders aus. Ne? Aber noch habe ich das Gefühl, die haben Ansporn dran, wenn, also man merkt es doch. Die Gegner, die spielen vorher so einen lapidarischen 40er-Schnitt irgendwo vielleicht oder drunter und geben sich keine Mühe und kaum, dass es das heißt, ah, wir gehen mal hier gegen Steffen ran an Bord, der spielt jetzt mal drei Lecks gegen uns. Und spielen die 50 aufwärts. Also das ist wirklich, die jagen mein Skype.
Ja, aber ist ja auch ein Kompliment, wenn man mal so nimmt. Ich drücke auf
Ja,
jeden Fall
wirklich.
die Daumen, dass das alles so läuft, wie du dir das vorstellst. Und wir werden uns bestimmt das Öftere noch persönlich sehen dieses Jahr. Ich bin auch bei vielen Turnieren in der Region gemeldet. Von daher werden sich unsere Wege noch öfter kreuzen. Und ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir Zeit genommen hast. Danke allen,
Immer wieder
die.
gerne.
Ja, wir werden vielleicht auch nochmal eine Folge machen. Schauen wir mal. Generell, ich bin jetzt gerade dabei, einige vorzuproduzieren. Wenn ihr die jetzt gerade hört, dann sind bestimmt schon 5, 6 Folgen im Kasten. Ihr kriegt jede Woche eine Folge hier. Deshalb wärt lieb auch an euch, wenn ihr zuhört und sagt, es ist eine interessante Sache. Der Amateursport in Deutschland, der Amateur-Dartsport braucht einen eigenen Podcast, wo es nicht nur um die Profis geht, sondern mal man Leute hört und kennenlernt, genauso wie wir alle versuchen, unser Spiel zu verbessern. Dann wird lieb, wenn ihr 5 Sterne gebt in der Bewertung, hier bei Spotify oder wo auch immer ihr gerade hört. Und wenn ihr die Sache auch weiterempfehlt an Freunde, die auch Dart-Nerds sind, so wie wir alle. Und ich danke euch, danke dir, Steffen, und sage Good Darts.
Game on.
Rising Darts. Jetzt mit 5 Sternen bewerten und das Projekt unterstützen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.